Als die Sänger die beiden Lieder gesungen haben, kam mir schon der Gedanke, als der Aufruf zum Herrn gegeben wurde, aus dem Johannesevangelium, dem 5. Kapitel. Hier lese ich Vers 39 und 40. Ihr durchforscht die heiligen Schriften, weil ihr in ihnen ewiges Leben zu haben vermeint. Und sie sind es auch wirklich, die von mir Zeugnis ablegen. Aber trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, um wirklich Leben zu empfangen. Es gibt Menschen, die die Heilige Schrift durchforschen, um ihre eigene Lehre und Ansicht bestätigt zu finden, aber sie kommen nicht zum Herrn. Es ist sehr einfach, das zu begreifen, wenn wir in die religiöse Welt hineinschauen, speziell in das Christentum, dann gibt es zurzeit 310 verschiedene Glaubensrichtungen, die im Weltkirchenrat vereinigt sind. Bei Gott aber kann es so viele Gemeinden nicht geben. Bei Gott gibt es nur eine Gemeinde, das ist die neutestamentliche Gemeinde, und darüber werden wir heute sprechen. Und zwar heute Vormittag, heute Nachmittag werden wir den prophetischen Teil der Heilsgeschichte beleuchten, und zwar aus dem Alten und dem Neuen Testament. Wenn unser Herr in Matthäus 16 sagt, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, dann hat er nicht zu Petrus gesagt, bau du meine Gemeinde, oder zu Paulus, tu du es, oder zu irgendeinem anderen. Dann hat er die Dienste verteilt, hat Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter in die Gemeinde gesetzt. Aber die Rettung, die Seligmachung, der Aufbau der Gemeinde ist nicht einer Organisation überlassen, nicht einem Menschen übertragen worden, sondern der Herr als Erlöser, als Retter, baut er selber seine Gemeinde und vollendet sie, bis sie ohne Flecken und ohne Runzel vor seinem Angesicht erscheinen wird, wie es Paulus im Brief an die Epheser schreibt. Die große Frage, die wir uns alle zu stellen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, ist doch die: Gehören wir nur zu einer Volkskirche, zu einer Landeskirche, zu einer Freikirche oder gar zu irgendeiner Absplitterung, die man noch heute im Volksmund als Sekte bezeichnet? Haben wir nur irgendeine Idee, die irgendjemand in den Raum gestellt hat? Oder haben wir ein persönliches Erlebnis mit Gott gehabt? Und sind wir so in die Gemeinde des lebendigen Gottes eingefügt worden? Sie werden aus diesen beiden Vorträgen unmissverständlich begreifen, dass wir in der Tat ganz nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi leben. Und ich bitte Sie alle innigst darum, nicht mit der Schulter zu zucken oder mit dem Kopf zu schütteln, noch bei sich selber zu denken, ach ja, das hat man ja schon immer gesagt und noch ist es nicht eingetroffen. Gott hat einen Zeitplan, er hat eine Einteilung, und auch darüber werden wir sprechen und auch schreiben, so dass wir alle die Möglichkeit haben, doch einen Einblick in den Heilsplan unseres Gottes zu bekommen, unseren Glauben in seinem Worte zu verankern und so Vertrauen zu ihm zu bekommen, in der Gewissheit, dass bei Gott alles zur rechten Zeit in der rechten Weise geschieht. Es geht wirklich darum, in dieser so ernsten Zeit, erstens die Verheißungen aus dem Worte Gottes zu erfahren, sie zu glauben und dann auch ganz persönlich mitzuerleben. Ich glaube nicht, dass es genügt, dass wir als Einzelne irgendwo ein Bestandteil einer Sache sind, die nicht von Gott ins Leben gerufen wurde und die keine Aussicht hat, vor Gott zu bestehen. Wer selig werden möchte, der muss seinen eigenen Weg und seine eigenen Gedanken verlassen, wie es uns in Jesaja 55 deutlich gesagt wird, und muss zum Herrn zurückkommen und den Weg finden, der zum Leben führt, denn so steht's in Matthäus 7 geschrieben: Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die darauf wandeln. Dagegen weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt, und gar viele sind's, die darauf wandeln. Kommen wir zu dem Text, den wir eben schon gemeinsam gelesen haben. Der Herr Jesus hat damals beanstandet, dass Menschen die Schrift durchforscht haben, meinetwegen Tag und Nacht. Aber zu ihm sind sie nicht gekommen. Ihn haben sie kritisiert. Denken wir an die Schriftgelehrten, die ja speziell geforscht haben. Ihnen war das Verständnis nicht geöffnet, um zu begreifen, was damals geschah. Sehen Sie, Gott sandte seinen Propheten namens Johannes, und da steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel dieser wunderbare Satz: Es trat ein Mann von Gott gesandt auf, sein Name war Johannes. Es gab viele Glaubensrichtungen. Es gab Männer, die in diese Richtung oder in einer dieser Richtungen geschult waren und andere auf diese Richtung festgelegt haben. Dann aber, als die Zeit erfüllt war, hat Gott gehandelt, hat Gott geredet und hat das, was er verheißen hat, einfach mitten unter das Volk gestellt, und es konnte glauben, wer glauben wollte und wer nicht, ist eben an diesem Wirken Gottes vorbeigegangen. Und ich frage schon jetzt, was wäre Ihre Reaktion gewesen? Wären Sie bei der Überlieferung, bei der schönen Tradition, bei den feierlichen Gottesdiensten geblieben, oder hätten Sie den Mut gehabt, in die Wüste Judäas hinauszugehen, um einen Mann zu hören, der kein Theologe war, der keinen Talar trug, der keinen umgedrehten Kragen hatte, ein Mann der Wüste mit einem Kamelsfell umhängt, mit einem Ledergurt um die Hüften, ein Mann, von dem man doch allgemein hätte sagen können, ja, der kann uns überhaupt nichts sagen. Wo ist er denn geschult worden? Zu welcher Richtung gehört er denn? Sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wege Gottes sind ganz, ganz anders als unsere Wege. Wichtig ist, dass wir in diesen Tagen den Weg Gottes mit den Menschen erkennen und dann auch bereit sind, überlieferte Traditionen hinter uns zurückzulassen, unsere Entscheidung für den Herrn zu treffen und mit Gott vorwärts zu gehen. Heute Vormittag haben wir einfach das Thema die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Verheißungen, die Gott gegeben hat und so weiter. Ich möchte da weiterlesen, und zwar eine Anzahl Bibelstellen. Die nächste aus 1. Timotheus, dem 3. Kapitel. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Ich setze beinahe voraus, dass die meisten von uns mit den Bibeltexten vertraut sind. Ich lese aus der Übersetzung von Dr. Hermann Menge. Sie ist mir sprachlich so am angenehmsten. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Sollte sich mein Kommen verzögern, so sollst du dir klar darüber sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde des lebendigen Gottes kann nicht in Lug und Trug existieren. Sie kann nicht auf Menschenwort gegründet sein. Die Gemeinde selber ist Säule und Grundfeste der Wahrheit zugleich, ist also Trägerin der göttlichen Wahrheit. Und Jesus sagte, wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Und er sagte, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Also, die Urgemeinde, die ja bis ans Ende bleiben muss, wie sie am Anfang war, denn sehen Sie, bei Gott bleibt alles, wie es im Ursprung ins Dasein gerufen wurde. Schon in der natürlichen Schöpfung ist alles beim Alten geblieben. Der Weizen, der zur Zeit Adams wuchs, wächst heute. Die gleichen Bäume, dieselben Früchte. Die gesamte Schöpfung, alles bleibt in der göttlichen Ordnung, in das oder in die, die Dinge von Anfang an gesetzt wurden. Und alles bringt nach seiner Art hervor. Auch an der Gemeinde des lebendigen Gottes kann sich gar nichts ändern, denn Jesus baut seine Gemeinde. Wenn Methodisten, Baptisten und wir alle bauen, dann mag es ganz anders werden. Aber wir sind ja daran interessiert, zu erfahren, was ist die Gemeinde? Wer gehört dazu? Das ist doch heute die große Frage. Als erstes geht aus dieser Schriftstelle hervor, dass die Gemeinde Gottes gleichzeitig Haus Gottes ist. Gott wollte unter uns wohnen und wandeln. So wie sich Gott in Christo persönlich offenbart hat, so möchte er sich in der Gemeinde und durch die Gemeinde offenbaren. Aber diese Gemeinde muss von göttlicher Wahrheit durchdrungen sein und muss selber Trägerin, muss Säule und Grundfeste der göttlichen Wahrheit geworden sein. Und diese göttliche Wahrheit ist unteilbar. Sie ist nicht vermischbar. Sie bleibt bis ans Ende, was sie am Anfang war. Ich möchte, um auch das klar hervorzuheben, einige Stellen lesen, die uns die Nebenentwicklung schon von Anfang an aufzeigt. Auch im Urchristentum oder einige Jahre nach Gründung der Gemeinde gab es schon Männer, die ein anderes Evangelium verkündigten, die ihre eigenen Lehren vortrugen, die nicht mehr mit der ursprünglichen göttlichen Offenbarung übereinstimmten. Und auch das hat Paulus bereits beanstandet. Es gibt da die sehr überzeugende Stelle aus 2. Korinther, dem 11. Kapitel, und zwar im 4. Vers. Denn wenn jemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen andersartigen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder euch ein andersartiges Evangelium, das ihr nicht erhalten habt, verkündigt wird, so lasst ihr euch das bestens gefallen. Man stelle sich jetzt vor, schon kurze Zeit nach Gründung der neutestamentlichen Gemeinde, wo alles nur göttlichen Ursprungs war, keine Vortragung eigener Gedanken oder Lehren, sondern wirklich ein göttlicher Organismus von Gott selber ins Leben gerufen, als Gemeinde, als Offenbarungsstätte des Herrn. Der Pfingsttag bleibt ja allgemein unvergessen, denn das war der Gründungstag der neutestamentlichen Gemeinde. Wie aber schon erwähnt, die Abweichungen sind sehr früh gekommen. Und wenn ich diese Bemerkung heute mit Schmerzen geben muss, dann bitte ich das recht zu verstehen. Heute haben wir es fast nur mit Abweichungen zu tun. Die Verkündigung des ursprünglichen Evangeliums und der reinen göttlichen Lehre und Praxis der Urgemeinde ist ja unbekannt. Heute werden die Abweichungen als das Richtige präsentiert und die ursprüngliche Verkündigung nach apostolischer Art und apostolischem Muster wird von den heutigen Fachleuten kurzerhand rechts und links vom Tisch gefegt und als Irrlehre betrachtet. Was ist Irrlehre? Eine Lehre, die in die Irre führt. Und deshalb muss man auch hier sehr klar und deutlich aussprechen und erkennen, dass alles am Wort geprüft werden muss. Schon im ersten Sendschreiben in Offenbarung Kapitel 2 an die Gemeinde zu Ephesus lesen wir, du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgaben und hast Lügner in ihnen erkannt. Ja, warum denn? Wie konnte man unterscheiden? Wie kann man wissen, stimmt's oder stimmt's nicht? Ist's richtig oder ist es nicht richtig? Man hat eine sehr gute Vergleichsmöglichkeit, wenn man die Heilige Schrift als Grundlage nimmt, als den Maßstab, an dem sich alles messen lassen muss. Nicht, was irgendwann eingeführt wurde, sondern was von Gott im Anfang gegeben wurde. Im Anfang war das Wort. Ich lese weiter aus Galater 1, uns allen sicherlich auch sehr bekannt. Galater 1, hier wird uns berichtet, und zwar von Vers 6. Ich muss mich darüber wundern, dass ihr so schnell wieder abfallt von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat und euch einem anderen Evangelium zuwendet. Ja, nun gibt's im Grunde genommen ja nur ein Evangelium, das Evangelium Jesu Christi, von dem Paulus sagt, nach meinem Evangelium. Aber es gab Menschen, die das ursprüngliche Evangelium auf den eigenen Leisten geschlagen haben, die dem ursprünglichen Evangelium eine eigenmächtige Deutung gaben und so abgewichen sind, von dem, was Gott vorhat. Nun mögen Sie sagen, ist das denn so schlimm? Das ist mehr als schlimm. Es gibt keinen Menschen, der das Recht hätte, Gottes Wort auch nur im Geringsten abzuändern. Unser Herr hat es noch in Matthäus 5 gesagt, mit Bezug auf das Alte Testament, dass nicht ein Strichlein, nicht ein Jota vergehen wird. Er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Die geringste Abänderung des Originalwortes birgt den geistlichen Tod in sich. Und ich möchte dazu das Beispiel aus dem Garten Eden geben, denn dort begann es ja. Gott hatte gesprochen, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur von diesem einen Baume nicht. Ihr könnt es nachlesen. Als Satan durch die Schlange sprach, hat er es genau umgekehrt und sagte, hat Gott gesagt, ihr dürft von allen Bäumen nicht essen. Nur eine geringe Abänderung und dann kam noch die Hinzufügung, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Gott aber hatte gesagt, welches Tages du davon essen wirst, wirst du des Todes sterben. Satan hat erstens das Wort umgedreht und zweitens gesagt, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, dass ihr dann klug sein werdet. Was nützt eine Klugheit, wenn geistlicher Tod damit verbunden ist und das Verderben uns erwartet? So wie wir gelesen haben in dem Wort, ihr durchforscht die Heilige Schrift und meinet, das ewige Leben darin zu haben, doch zu mir wollt ihr nicht kommen. Gottes Wort muss im Original erhalten bleiben. Und das gesamte Zeugnis des Wortes Gottes hat als zentralen Punkt Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, von dem geschrieben steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Die Sache ist sehr, sehr ernst. Im Originalwort war ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott. Adam und Eva hätten von Tod, von Krankheit, von Not, von Schmerz, von Leid nichts gewusst, wenn sie nicht das Wort übertreten und außer Acht gelassen und auf den Einfluss des Feindes gehört haben. Es kann also mit Recht behauptet werden, wer im Worte Gottes bleibt, der bleibt in Gott. Wer aus dem Worte herausgeht, der bewegt sich aus dem göttlichen Bereich heraus. Jesus sagte in Johannes 15, wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt, das ist der göttliche Aufbau, denn alles geschieht durch das Wort. Ohne dasselbe ist nichts geworden von allem, was geworden ist. Es gilt also zu unterscheiden, wo haben wir es mit der wahrhaftigen Verkündigung des ursprünglichen Evangeliums Jesu Christi zu tun, mit der apostolischen Belehrung und Praxis für die Gemeinde? Oder wo haben wir es mit von Menschen eingeführten Überlieferungen zu tun? Nicht überall da, wo man sagt, Christus ist hier und dort, ist er deshalb schon gegenwärtig. Er ist da, wo sein Wort respektiert wird, ja da, wo er selber zu Worte kommt und zu uns reden kann. In Timotheus, oder in Titus möchte ich als erstes lesen, Titus Kapitel 2, hier wird uns gesagt, dass wir in der richtigen Lehre bleiben müssen. Ich möchte mit Absicht jetzt in Eile mehrere Bibelstellen lesen, damit Sie wissen, dass nicht ich es sage, sondern dass Gottes Wort uns diesbezüglich sehr klar und deutlich belehrt. Titus, Kapitel 2, Vers 7 und 8. Titus, Kapitel 2, Vers 7 und 8. In der Lehre, oder vielleicht, und biete dich selbst ihnen in jeder Beziehung als Vorbild guter Werke dar, in der Lehre beweise Unverfälschtheit, würdevollen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit jeder Gegner sich beschämt fühlt, weil er uns nichts Schlechtes nachsagen kann. Eine gesunde Lehre macht den Menschen, der das Wort hört, gesund. Eine Lehre, die krankt, die in sich krankt, macht die Menschen geistlich krank, führt sie irre, destabilisiert sie also. In der Lehre beweise Unverfälschtheit. 2. Timotheus, Kapitel 3, von Vers 10. 2. Timotheus 3, von Vers 10. Du aber hast dir zur Richtschnur genommen, meine Lehre und Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld. Dann Vers 14. Du aber bleibe dem treu, was du gelernt hast und was dir zu völliger Gewissheit geworden ist. Du weißt ja, von welchen Lehren du es gelernt hast und kennst ja von Kind auf die heiligen Schriften, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den auf Christus gegründeten Glauben. Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch förderlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Gottesmensch vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Man kann nicht einfach sagen, die Lehre ist unwichtig. Das Wichtigste ist unser persönliches Heilserlebnis, das stimmt. Dann aber haben wir ja in 2. Korinther im 11. Kapitel gelesen, dass ein anderer Jesus verkündigt wird, ein anderer Geist empfangen wird, ein anderes Evangelium verkündigt wird. Ja, und wenn das so ist, dass alles anders wurde und nicht mehr im Original geblieben ist, dann haben wir heute die dringende Aufgabe, mit allem Ernst die Schrift zu durchforschen, wie es diejenigen zu Beröa getan haben, um zu wissen, ob es sich also verhält oder ob wir dem Feind auf den Leim gegangen sind und Dinge für wahr halten, die eben nicht wahr sind, oder für richtig ansehen, die nicht richtig sind. Aus 2. Timotheus lese ich aus Kapitel 4. 2. Timotheus, Kapitel 4, 3 bis 5. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in jeder Hinsicht, nimm die Leiden auf dich, richte die Arbeit eines Predigers des Evangeliums aus. Die Zeit wird kommen, so haben wir es hier gelesen, und die Zeit ist gekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Brüder und Schwestern, jedes Mal, wenn ich diese Bibelstelle lese, bin ich innerlich sehr bewegt. Sie hat für mich, wenn es darum geht, eine Sache einzustufen, wahrscheinlich die größte Bedeutung aus der ganzen Bibel. Und ich möchte es Ihnen auch nicht vorenthalten, warum. Sie mögen es glauben können oder auch nicht. Aber ich habe in der Tat die Stimme des Herrn einige Male in meinem Leben gehört. Ich sage das mit offener Bibel vor Gott, der einst Lebende und Tote richten wird. Ich weiß den Ort, ich weiß die Zeit, ich weiß, was der Herr gesagt hat. Es sind jetzt beinahe 8 Jahre, seitdem der Herr zum letzten Mal zu mir sprach: Versammle mir mein Volk. Und wer die Rundbriefe gelesen hat, kennt die Einzelheiten. Manchmal betrübt es mich, dass ich seit Jahren die Stimme des Herrn nicht mehr gehört habe. Das gebe ich offen zu. Aber Gott ist Gott. Ich kann ihm nicht sagen, was er tun soll. Wenn ich sein Knecht bin, dann bestimme nicht ich über ihn, dann bestimmt er über mich. Aber es geschah in der französischen Hafenstadt Marseille, als ich dort vor Jahren das Wort predigte, an einem Morgen. Ich habe nach dem Erlebnis auf die Uhr geschaut. Es war 5 Minuten vor 5 in der Frühe, als dieses Erlebnis vorbei war. Ich wurde durch die laute Stimme des Herrn geweckt, die jedes Mal von oben rechts kommt. Nie von links, nie von hinten, von oben rechts. Und mir wurde gesagt: Stehe auf und lese 2. Timotheus Kapitel 4. Ich zögerte nur einen Augenblick. Es war kalt in dem Raum und wusste nicht genau, ob ich mich ein wenig ankleiden dürfte. Und in dem Moment meines Zögerns erging die Stimme des Herrn zum 2. Mal. Aber mächtiger: Erhebe dich und lese 2. Timotheus Kapitel 4. Ich sprang natürlich auf, nahm meine Bibel, die auf dem kleinen Tisch lag, las von Vers 1 bis Vers 5. Und dann begann ich wieder mit Vers 1. Und als ich zu Vers 2 kam, erhielt ich die Antwort und wusste, warum ich aufgefordert wurde, diesen Bibeltext speziell, diesen Bibeltext zu lesen. Hier steht: Verkündige das Wort, tritt damit auf. Du magst gelegen oder ungelegen kommen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Meine direkte Aufgabe, gemäß göttlicher Berufung vom 2. April 1962, ist die direkte Verkündigung des Wortes Gottes. Ich bin nicht hier, um Geschichten zu erzählen oder Gleichnisse in den Raum zu stellen. Ich bin hier, um das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt, zu verkündigen, und zwar so, wie es uns überliefert wurde. Wenn wir nun über die Gemeinde des Herrn sprechen, die ja Grundfeste und Säule der Wahrheit ist, dann müssen wir uns auch damit einverstanden erklären, dass wir als Träger der göttlichen Wahrheit, die uns anvertraut wurde, keine Vermischung dulden, gestatten oder gar fördern könnten. Wenn Gott uns dazu bestimmt hat, Träger, Weitergeber seiner göttlichen Wahrheiten zu sein, lasst uns diese Aufgabe gemeinsam übernehmen und Gott von Herzen darum bitten, dass er uns durch seinen Geist in seinen Leib, in die Gemeinde hineintaufen kann, dass in der Tat nichts Menschliches, geschweige Dinge des Feindes, sich einschleichen und Raum gewinnen in der Gemeinde des Herrn, sondern dass Gott selber endgültig am Ende der Tage, in denen wir jetzt leben, noch einmal eine Gemeinde ins Leben rufen kann, die der Urgemeinde gleichkommt, in Lehre und Leben, in Praxis und allem, was dazu gehört. Sie werden es feststellen, dass es Verheißungen diesbezüglich in der Heiligen Schrift gibt. Noch zwei, drei Stellen, was die Gemeinde betrifft. Aus dem Hebräerbrief, dem 12. Kapitel, möchte ich Vers 22 bis 24 lesen. Hebräer, Kapitel 12, 22 bis 24. Ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, herangetreten und zu vielen Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Auch hier wird von der Gemeinde des lebendigen Gottes, von den Erstgeborenen, die im Himmel eingeschrieben sind, nicht nur Mitglieder in einer Kirche oder Freikirche oder gar irgendeiner anderen Glaubensrichtung, sondern die Glaubensgewissheit haben, dass ihre Namen im Lebensbuche des Lammes geschrieben stehen, dass sie von Neuem geboren wurden, dass sie nicht nur Menschenkinder sind, sondern Gotteskinder wurden durch ein persönliches Heilserlebnis mit Jesus Christus, unserem Herrn. Ich meine, solche Bibelstellen sind sehr, sehr wichtig, wenn nun hier geschrieben steht, ihr seid zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem gekommen. Hat nicht Paulus gesagt, wir sind hier Gäste und Fremdlinge. Unsere Heimat ist ja dort in der Höhe. Schon von Abraham steht geschrieben, dass er in Zelten wohnte und die Stadt suchte, lies es nach in Hebräer 11, dass er die Stadt suchte, die festen Grundmauern hat, deren Erbauer Gott ist. Aber hier liegt ein Geheimnis. Dieses neue Jerusalem, diese Stadt Gottes, wird mit der Gemeinde der Erstgeborenen in Verbindung gebracht. Und die Erstgeborenen haben Teil an der ersten Auferstehung. Und deshalb steht in Offenbarung Kapitel 20 geschrieben, selig und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht mehr. In Offenbarung 21 von Vers 9 wird uns Folgendes gesagt, Offenbarung 21 von Vers 9, da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und richtete die Worte an mich, komm, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Hierauf entrückte er mich im Geist auf einen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel herabkam, von Gott her, ausgestattet oder geschmückt mit der Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war wie der kostbarste Edelstein und wie kristallleuchtender Jaspis. Wir können hier nicht ganze Kapitel lesen. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass Gott in Christo die Erlösung vollbracht hat. Christus war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Alle, die durch den göttlichen Samen des Wortes und durch den Heiligen Geist zu dieser lebendigen Hoffnung wiedergeboren werden, sie werden auch durch den Heiligen Geist in den Leib des Herrn hineingefügt, gemäß 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12 und 13. Hier, nach dem Hochzeitsmahl und nach den 1000 Jahren, wird die Braut dann als das Weib des Lammes bezeichnet. In Offenbarung 19 lesen wir noch oder hören wir den Begriff Braut. Ich lese Vers 7, Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Ihr Lieben, ich kann nicht anders. Ich muss im Auftrage Gottes den Menschen die Wahrheit sagen. Ich muss auch die Verheißungen und Weissagungen, die für unsere Zeit, für die letzten Tage gegeben wurden, in die Verkündigung mit einbeziehen. Wir brauchen göttliche, geistliche Orientierung. Wir brauchen die Wegweisung vom Himmel her. Wir müssen die Zeichen der Zeit lesen können und müssen begreifen, in welch einer ernsten Stunde in der Menschheitsgeschichte wir tatsächlich angekommen sind. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, aufgrund der Erfüllung biblischer Prophetie kann man sagen, dass wir mit der Wiederkunft Jesu Christi in aller Kürze rechnen können, wirklich in aller Kürze. Und ich scheue mich da nicht, wer streiten möchte, braucht es nicht mit mir zu tun, der kann sich mit Gott und Gottes Wort auseinandersetzen. Mit mir nicht. Ich habe die Dinge nicht geschrieben, ich habe sie nicht gesagt. Ich gebe sie nur weiter. Und wir werden in der Tat eine Anzahl Bibelstellen betrachten, die auch diesbezüglich Aufschluss geben, um zu wissen und zu erkennen, dass wir jetzt nicht nur in der Endzeit leben, sondern am Ende der Endzeit. Ich möchte dazu im Moment nur zwei Stellen lesen, weil das nicht unser Thema heute Vormittag ist, aber nur, um es Ihnen vor Augen zu führen. Im Matthäus-Evangelium, im 24. Kapitel, hat unser Herr tatsächlich von der Endzeit gesprochen, von vielen falschen Propheten, falschen Christusen und so weiter, die kommen würden und viele irreführen. Er warnt, dass wir ihnen nicht folgen sollen. Und hier dürfen wir neu die Mahnung einbringen, dass alles, was geschieht, geprüft werden muss, und zwar am Worte Gottes. Nicht von der eigenen Position aus, sondern wer göttlich prüfen und feststellen möchte, ob eine Sache stimmt, der muss sich auf den Boden des Wortes Gottes stellen und aus göttlicher Sicht alles beurteilen. Aber hören Sie bitte, was der Herr hier deutlich spricht. Matthäus 24, Vers 8. Ja, vielleicht doch ganz schnell noch von Vers 6. Ihr werdet ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, lasst euch dadurch nicht erschrecken, denn das muss so kommen, ist aber noch nicht das Ende. Merken wir bitte auf die genaue Formulierung. Das muss so kommen, ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Auch Hungersnöte werden eintreten, Erdbeben hier und da stattfinden. Und jetzt kommt der 8. Vers. Dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen. noch nicht das Ende, die Einleitung zum Ende hin, der Anfang der Wehen. Paulus schaute an das Ende dieser Zeitepoche, in der wir leben, und schreibt an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5 in Vers 3, wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Der Herr Jesus sprach generell über die Einleitung zur Endzeit von Kriegen, Kriegsgeschrei, und wir haben das alles gehabt. Der eine Kontinent wurde vom Krieg heimgesucht, der andere von Überschwemmungen, der dritte von Erdbeben, Katastrophen jeder Art sind ja über diese Erde gekommen und es wird noch zunehmen. Wenn es aber darum geht, dass wir erfahren sollen, was ganz zum Ende geschehen wird, dann ist es nicht mehr Krieg und Kriegsgeschrei, dann ist es Friede und Sicherheit. Da, wo Gottes Wort ein wenig in den politischen Ablauf hineingeht, müssen und dürfen auch wir notgedrungen in diesen Ablauf hineingehen und ihn auch betrachten. Ich bin kein Prophet, habe aber durch die Gnade Gottes auch den prophetischen Teil der Heilsgeschichte vom Herrn geschenkt bekommen. Es gibt keinen Menschen, der sich etwas nehmen könnte, es werde ihm denn von Gott gegeben. Alle, die mich seit vielen Jahren kennen, wissen, dass ich die Vereinigung unseres Landes vor vielen Jahren vorausgesagt habe. Und ich habe als Herr Gorbatschow, ich glaube es war 1985, an die Macht kam in der Sowjetunion, gesagt, das ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn Sie das alle verfolgt haben, werte Zuhörer, wie viele Friedens- und Abrüstungskonferenzen seit dem Tage, seit der Zeit gewesen sind, und er war es, der Vorschläge mutig gemacht hat. Und wir sehen, dass die Entwicklung, die aus dem Volke kam, die Politiker überrollt hat. Es waren nicht mehr die Politiker in den letzten Jahren und speziell in den letzten Monaten, die Politik gemacht haben. Die Politiker hatten Mühe, dem nachzukommen, was unter dem Volke geschah und was durch das Volk, sei es auf der Straße und so weiter, geschehen ist, nachzukommen. Warum ist das alles so? Wie gesagt, es ist nicht ganz unser Thema heute Vormittag. Heute Nachmittag werden wir in diese Dinge hineingehen müssen, um Ihnen deutlich zu zeigen, in welch einer Weise sich auch darin biblische Prophetie erfüllt, ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht. Aber auch das letzte Buch der Bibel war doch bis vor kurzem noch ein Buch mit 7 Siegeln versiegelt. Und wer Kirchengeschichte gelesen hat, kann dort finden, dass speziell Martin Luther, der größte Mann, den wir im Lande hatten, mit der Offenbarung nichts anfangen konnte. Er hatte sogar Bedenken zunächst, sie in die Bibel mit hineinzunehmen. Was war es? Natürlich ist es ein geheimnisvolles Buch. Und als die Zeit noch nicht erfüllt war, hat man diese Dinge noch nicht begreifen können. Es gab keinen Zugang. Erst dann, wenn für gewisse Vorgänge im Reich Gottes und allgemein, die in der biblischen Prophetie vorausgesagt wurden, kommt, erst dann öffnet Gott uns das Verständnis dafür und erst dann können wir all diese Dinge biblisch einordnen, wie sie vom Herrn geplant und in seinem Worte vorausgesagt wurden. In die Gemeinde des Herrn sind verschiedene Dienste zu ihrer Auferbauung gesetzt worden. Ich lese dazu aus 1. Korinther, dem 12. Kapitel, den 28. Vers. 1. Korinther, 12. Kapitel, Vers 28. Hier steht wie folgt geschrieben. Und zwar hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens, die einen zu Aposteln, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern. Wir sprechen ja heute über die neutestamentliche Gemeinde in ihrer ursprünglichen Bestimmung und Konstellation, wie Gott sie gedacht und geplant hat. Ich möchte Sie, meine sehr verehrten Zuhörer, fragen oder Zuhörerinnen, man darf ja beides sagen, wo gibt es eine solche Gemeinde heute, in der die wirklich biblischen Dienste, nicht jemand, wie er sagt, das seien ein paar Tafeln von einem Engel vom Himmel herabgebracht worden auf dem und dem Berge und die habe ich abgeschrieben und dann hat der Engel sie wieder abgeholt und ich habe dem Volke was weiß gemacht. Von der Sache spreche ich nicht. Ich spreche nicht von Leuten, die sich als Propheten präsentieren, wenn von Propheten die Rede ist im Worte Gottes, von Propheten oder Aposteln und Lehrern, die in die Gemeinde gesetzt wurden, dann nicht von Phantasten, die ihre Idee irgendwann hatten und sie dann dem Volke präsentieren. Wir brauchen keinen Engel, der mit Tafeln vom Himmel herunterkäme, um uns da noch etwas zu bringen. Gott hat nichts vergessen. Im Gegenteil, Gott hat sogar den Fluch angekündigt über jeden, der dem abgeschlossenen Zeugnis der Heiligen Schrift etwas hinzufügen würde. Und dieses steht im letzten Kapitel des Neuen Testaments sehr klar und deutlich geschrieben. Ich darf es lesen. Offenbarung 22, Vers 18. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu ihnen etwas hinzufügt, so wird Gott auf ihn die Plagen legen, von denen in diesem Buche geschrieben steht. Ein Hinzufügen ist tödlich, ist einfach tödlich. Gott hat nichts vergessen. Es darf keinen geben, der sagt, Moment mal bitte, da fehlt noch etwas. Es fehlt nichts. Wir haben das Alte und das Neue Testament und beides ist abgeschlossen. Und Paulus ging sogar so weit und sagte, dass niemand das Recht hat, einem Testament Zusätze hinzuzufügen. Schon bei einem irdischen Testament wäre es kriminell, wenn irgendjemand nach dem Tode dessen, der es gestiftet hat, da noch hineinschreiben würde und zusetzen, was ihn beliebt. Und mit dem göttlichen Testament soll man zusetzen dürfen? Das ist eine Sache, die überlege man sich doch bitte. Das göttliche Testament ist rechtskräftig geworden mit dem, der es gestiftet hat. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Und er sagte beim letzten Abendmahl, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Er hat ein Testament gemacht. Deshalb haben wir ja das alte und das neue Testament. Gott hat nichts vergessen. So haben sich durch falsche Deutung und falsche Inspiration viele Dinge eingeschlichen, die nicht in die ursprüngliche Verkündigung, geschweige in die Gemeinde des lebendigen Gottes gehören. Also, Gott hat in die Gemeinde gesetzt. Propheten, Lehrer, Apostel und so weiter. Ich lese dazu auch noch aus Epheser, dem 4. Kapitel, Vers 11 und 12, von Jesus gesagt, eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern. Jetzt kommt die Begründung, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Die Gemeinde des Herrn bildet den Leib, der aus vielen Gliedern besteht und diese Dienste sind eingesetzt worden zur geistlichen Auferbauung. Nicht jeder kann Prophet sein, nicht jeder Apostel, das bestimmt Gott. Und es gibt auch keinen, der von sich sagen würde, ich bin Prophet oder ich bin Apostel. Da könnte man schon direkt sagen, vergiss es. Es gibt nur Dienste. Es gibt nur Dienste, die Gott in die Gemeinde gesetzt hat, aber keinen, der seine Nase erheben und von sich sagen könnte, ich bin das oder das. Aus Matthäus, dem 23. Kapitel, möchte ich vorlesen, und zwar aus dem Grunde, um uns zu zeigen, dass auch für das Neue Testament Propheten und Dienste angekündigt wurden, auch von unserem Herrn. Matthäus 23, Vers 34. Deshalb seht, ich sende zu euch Propheten und Weise und Lehrer. Von diesen werdet ihr die einen töten und kreuzigen, die anderen in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu Stadt verfolgen. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ihr könnt es ja in diesem angegebenen Kapitel weiterlesen. Die wahren Gläubigen sind immer verfolgt, sind gesteinigt und getötet worden, eben weil sie Träger der göttlichen Wahrheit waren. Hier sagt unser Herr, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen worden ist, von dem Blute des gerechten Abel bis zu dem Blute Zacharias, des Sohnes Berechias, der zwischen dem Tempelhause und dem Brandopferaltar ermordet wurde. Man hat zu allen Zeiten den falschen Propheten Gehör geschenkt, weil sie den Menschen irgendwelche Dinge verkündigten, die ihnen zusagten. Die wahren Propheten, die im Auftrage Gottes das reine Wort Gottes, die Wahrheit verkündigten, wurden immer verfolgt, immer gesteinigt und so weiter. Dennoch hat der Herr verheißen, ich sende euch Propheten, so haben wir es gelesen. Und speziell, und ich bitte, dass Sie das jetzt sehr ernst nehmen, nicht um meinetwillen, sondern um ihretwillen. Es geht ja nicht nur um meine Seligkeit, es geht ja schließlich auch um Ihre Seligkeit, wenn Sie es mit der Ewigkeit ernst meinen. Weil wir jetzt in einen prophetischen Ablauf hineingekommen sind, das heißt, in einen Zeitabschnitt in der Menschheitsgeschichte, in der sich biblische Prophetie erfüllt, bedurfte es eines prophetischen Dienstes, um das prophetische Wort, das jetzt höchst aktuell ist, in der göttlichen Bedeutung zu verkündigen und auch in den rechten Zusammenhang zu bringen. Es genügt heute nicht, dass ich mir einen Talar umhänge oder vielleicht auch als Hollywood-Evangelist komme und große Sprüche mache, von Heilung und von vielen Dingen spreche und dann den Saal und den Ort verlasse. Die Menschen haben ein Recht, ein gottgegebenes Recht, informiert zu werden, die Wahrheit zu hören, über die Erfüllung biblischer Prophetie etwas zu erfahren. Wir können nicht einfach nur ein bisschen Religion spielen und einen schönen Gottesdienst mit großer Orgelmusik begleitet beim Gesang zu hören und auf das Amen warten und dann schnell nach Hause gehen. Gott hat mehr für uns. Und so wie damals bei dem ersten Kommen Christi, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es gesagt wird, wenn Dr. Larkin richtig gezählt hat, erfüllten sich bei dem ersten Kommen Christi 109 Weissagungen aus dem Alten Testament. Alles, alles war vorausgesagt, von der Geburt bis zur Himmelfahrt. Der Dienst, Leiden und Sterben, sämtliche Einzelheiten wurden in der biblischen Prophetie, was das erste Kommen Christi betraf, vorausgesagt. Und jetzt frage ich Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern, hätten die Schriftgelehrten der damaligen Zeit nicht erkennen müssen, dass so viel biblische Prophetie, die sie ja eigentlich kannten, aber kein Verständnis für die Erfüllung hatten, zu ihrer Zeit Erfüllung gefunden hat. Und man könnte sich heute an den Kopf fassen und die Frage stellen, wie war es möglich bei Gott im Himmel, dass Menschen auf Erden, die ihr Halleluja singen, die den Gottesdienst abhalten, die Opfer darbringen, die jeden Psalm singen können, mit Inbrunst singen können und mit Pauken und Trompeten an dem, was Gott getan hat, vorübergegangen sind. War es so oder war es nicht so? Unser Herr sprach, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt, doch ihr habt nicht gewollt. Es ist unbegreiflich, dass Menschen, ja, Volk Israel, Volk Gottes, heute würde man sagen, dass die Christenheit, die geistlichen Führer nicht die Einsicht haben. Aber seht, Gott tut immer seine Dinge auf seine Weise. Er sendet einen seiner Knechte und Propheten, um direkt reden und offenbaren zu können, worum es geht und was geschehen soll. Es gab einen Noah, es gab einen Abraham, einen Mose, einen Elia. Es gab Männer Gottes zu allen Zeiten, die der Herr in besonderer Weise gebrauchen, durch die er reden, durch die er wirken konnte und auch anzeigen, was geschehen würde oder was geschieht. Und wenn bei dem ersten Kommen Christi sich so viele Weissagungen erfüllten und biblische Prophetie ihren Lauf nahm und die geistliche Führerschaft es dennoch nicht sah, dann hat es keinen Sinn, dass wir heute über sie zu Gericht sitzen, sondern uns an die Brust schlagen und die Frage stellen, habe ich Gott in seinem Tun in der heutigen Zeit verstanden? Sehe ich den prophetischen Ablauf des Wortes Gottes? Haben wir begriffen zu urteilen, was damals nicht erkannt wurde, nützt heute keinem von uns. Wir haben lediglich die Lektion daraus zu ziehen, dass wir nicht die gleichen Fehler begehen. Damals trat ein Mann von Gott gesandt auf. Ich liebe diesen Ausspruch. Es gab viele Männer, die aus der Tora gelesen haben, viele, die ihre Andacht an jedem Sabbat gehalten haben. Und der Herr hatte sagen müssen, Markus 7, Vers 7, vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren gemacht haben. Und dann geht's noch weiter. Dieses Volk naht sich mir mit den Lippen, nicht aber mit dem Herzen. Es gibt heute so viel im Christentum, ich urteile nicht. Ich möchte selber, dass meine Verbindung zu Gott noch inniger wird. Ich bin nicht hier als Kritiker. Ich stehe hier mit tiefer Wehmut in meinem Herzen, denn ich möchte selber selig werden und möchte, dass alle, die Gottes Wort hören und glauben, ebenfalls selig werden. Aber es geht doch einfach darum, dass wir in Verbindung mit Gott gebracht werden müssen. Es gibt Menschen, ich kenne mich da ja ein bisschen aus, die einen sagen, ich bin mit dem und dem Evangelisten in Verbindung. Ihr kennt ja so die Aussprüche der Leute. Dann ist mir schon wieder weh ums Herz. Wir sind nicht mit einem Menschen in Verbindung. Wir brauchen die Verbindung zu Gott. Diese Verbindung ist einfach dringend notwendig. Gott kann Menschen gebrauchen. Und heute Nachmittag werde ich vielleicht Bruder Branham erwähnen, den Gott in besonderer Weise gebraucht hat. Und wenn ich das schon hier so einfügen darf, wenn wir zum Beispiel an die Vorreformation denken oder gar an die Reformation selber, die dann ihren Lauf genommen hat, dann dann geht es nicht anders. Dann werden Menschen erwähnt, die Gott gebraucht hat. Ich war jetzt am letzten Wochenende in der Tschechoslowakei und siehe da, man feierte Hus. Man feierte den Todestag des Vorreformators Jan Hus, der am 6. Juli so und so in Konstanz verbrannt wurde. Und es ist ein Staatsfeiertag im ganzen Lande geworden. Es gab Männer, die Gott gebraucht hat. Ob es ein Hus dort war, ein Martin Luther hier, ein Erasmus in Rotterdam, ein Calvin in Genf, ein Zwingli in Zürich, ob es Wycliffe in England war. Es gab Männer. Und später, ob es ein John Wesley, ein William Booth oder viele andere waren, es gab Männer in der Kirchengeschichte. Wie es Propheten und Apostel gab, so hat es Männer gegeben, die Gott zu ihrer Zeit gebrauchen konnte. Man könnte von Spurgeon, von Moody, von Finney, von vielen könnte man sprechen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich erwähne es nur, dass es wirklich möglich ist, dass wir in die Vergangenheit schauen und sehen, was geschah, aber gegenwärtig nicht erkennen, was Gott jetzt tut. Wir leben jetzt und wir müssen auf den neuesten Stand entsprechend der biblischen Prophetie im Reiche Gottes gebracht werden, um jetzt zu erkennen, was Gott zu unserer Zeit tut. Es genügt absolut nicht, die Vergangenheit zu erkennen. Und da hat dieser Gottesmann wirklich ein treffendes Wort gesagt. Die Menschen preisen Gott immer für das, was er in der Vergangenheit getan hat. Und sie preisen ihn für das, was er in Zukunft tun wird, gehen aber an dem, was er gegenwärtig tut, vorbei. Es ist absolut notwendig, dass wir jetzt den Anschluss an das Wirken Gottes finden, dass wir in den Gleichschritt, in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort gebracht werden, um dann die Vollendung miterleben zu können und bei der Wiederkunft des Herrn die Verwandlung und Entrückung miterleben können. Niemand bilde sich ein, dass er irgendwann einsteigen könnte, wann es ihm gefällt. Der Lauf Gottes und die Dinge, die im Reiche Gottes geschehen, sie haben eine gewisse Entwicklung. Ihr wisst ja, was geschrieben steht in Lukas 16:16. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von der Zeit wird das Reich Gottes verkündigt. Und dann steht noch, es bricht sich Bahn. Und wer Gewalt antut, der dringt hinein. Man muss in das Reich Gottes hineinversetzt werden, um überhaupt feststellen zu können, was im Reiche Gottes vor sich geht. Wenn ich nicht in diesen Festsaal gekommen wäre, wüsste ich nicht, was hier vor sich geht. Man muss in die Sache hineinkommen, um zu wissen, was läuft. Geschweige denn, dann auch Anteil daran zu haben. Wer draußen bleibt, rätselt. Wer drinnen ist, der bekommt die Dinge mit, um die es geht. Glauben Sie mir, es hängt alles auf dem Spiel. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, und ich möchte keinem Angst machen. Ich muss nur vor meinem Gewissen und vor Gott bestehen können. Und deshalb muss ich auf diese Dinge aufmerksam machen, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes jetzt ihre Vollendung erleben wird, denn wir stehen ganz nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und wir haben es ja gelesen in Offenbarung 19. Seine Braut hat sich bereitet und es ist ihr verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Gott hat einen Plan mit dem Volke Israel. Das ist ja der Feigenbaum als Symbol in der Heiligen Schrift gegeben worden. Die Rückführung ist eines der sichersten Zeichen, dass wir jetzt in der Endzeit leben. Und der Herr sagte, wenn ihr das alles sehen werdet, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, nicht ihr ahnt, ihr meint, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Gelobt sei der Name des Herrn für solche Aussprüche. Aber auch das ist wiederum schon etwas, auf das wir heute Nachmittag dann mit Gottes Hilfe zu sprechen bekommen möchten. In welch einer Weise auch diesbezüglich die biblische Prophetie in unseren Tagen ihren Lauf nimmt. Heute Vormittag geht es einfach darum, erstmal zu wissen, was und wer ist Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir haben dazu die Schriftstellen gelesen. Sie wird die Gemeinde der Erstgeborenen genannt, Christus, der Erstgeborene, wir, die Erstgeborenen. Er vom Geist gezeugt, wir durch den Geist gezeugt und wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, in ihm und durch ihn ist der göttliche Anfang der neuen Schöpfung gemacht worden. Und deshalb steht in Offenbarung Kapitel 3 im ersten Vers des letzten Sendschreibens, dass er der treue und wahrhaftige Zeuge ist, der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist der zweite Adam. Es gab den ersten Adam und die Menschheit, die daraus folgte. Es gibt den zweiten Adam, Jesus Christus, unseren Herrn. So wie er aus dem Geiste gezeugt und dann geboren wurde, so müssen auch wir aus dem Geiste gezeugt und wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Aus Menschenkindern müssen Gotteskinder werden. Sein Geist muss unserem Geist Zeugnis geben können, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Sind wir Kinder, schreibt Paulus weiter, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Wir haben als Gläubige eine große Zukunft. Die Ungläubigen haben gar keine Zukunft. Sie haben keine lebendige Hoffnung. Und das tut uns sehr weh. Das tut uns leid. Ich glaube aber, dass Gott noch eine große Ernte einbringen wird und dass noch viele, ich möchte nicht sagen Millionen, ich wünschte es, dass es Millionen wären, die noch gläubig werden, ehe die Gnadenzeit zu Ende geht und die Gerichte Gottes diese Erde treffen werden. Geschehen wird es, dass der Gnadentag sein Ende erreicht und dass der Herr wiederkommt, um die Seinen zur Herrlichkeit zu nehmen und dass dann der große und schreckliche Tag des Herrn anbricht und den Menschen Angst und Bange werden wird hier auf dieser Erde. Gemeinde des lebendigen Gottes, die am Kreuz auf Golgatha erlöste Schar, diejenigen, die Jesus Christus auf- und angenommen haben und durch ihn das ewige Leben erhalten haben. Man braucht nicht zu philosophieren, wenn gesagt wird, nur wer ewiges Leben hat, kann ewig leben. Nur wer ewiges Leben hat, kann ewig leben. Und es gibt nur eine Form des ewigen Lebens, und das ist das Leben Gottes. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Gott offenbarte sich in Jesus Christus, unserem Herrn. Und so wird uns im ersten Johannesbrief, im 5. Kapitel, im 20. Vers dazu Folgendes gesagt. 1. Johannes, 5. Kapitel, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Im gleichen Kapitel, in Vers 11 steht, 1. Johannes 5, Vers 11, und dies Zeugnis lautet so: Gott hat uns ewiges Leben gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohne vorhanden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Wie ernst sind solche Worte? Nicht eine religiöse Handlung, nicht eine Bekehrung vom Katholizismus zum Protestantismus, nicht ein Überwechseln von einer zu anderen Kirche oder von Freikirche zu Freikirche, das bringt es nicht. Eine Bekehrung zu dem lebendigen Gott im Namen Jesu Christi, mit ganzem Herzen, mit ganzem Denken und Tun, ja mit dem ganzen Leben. Nur so wird Gott in uns fortsetzen können oder was er beginnen konnte. Der Anfang muss gemacht werden. Wir können es im Philipperbrief nachlesen, dass Gott das angefangene Werk vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Wenn aber noch nicht begonnen wurde, wie soll da vollendet werden? Erst muss Gott einen Anfang machen können und dann eine Fortsetzung nach diesem gemachten Anfang und dann erst die Vollendung. Wie will ein Mensch die Vollendung erleben, wenn noch gar nichts begonnen wurde? Wer den Schöpfungsbericht liest, wird darin finden, dass geschrieben steht, und am siebenten Tage vollendete Gott sein Werk und ruhte von allem, was er getan hatte. Es hatte aber einen Anfang, eine Fortführung und dann die Vollendung. Auch in unserem persönlichen Leben muss Gott einen Anfang machen können. Wir müssen von einem Tag und einer Stunde in unserem Leben wissen, in der dieser Anfang, diese Begegnung mit Gott, diese Bekehrung, die Erleuchtung durch himmlisches Licht, das Zuwenden zum Herrn geschah, dass wir mit Paulus sagen können, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Es geht hier doch nicht nur um eine Lehre, um eine Idee, um eine Erkenntnis. Es geht hier um Gott, es geht um das ewige Leben, um unsere Seligkeit. Und daher ist die Verkündigung des wahren Wortes Gottes so wichtig. Zurückkommend auf den Ablauf der Zeit, in der wir leben. Ich habe immer wieder gesagt, ich möchte nicht gern in dieser Vormittagsstunde darauf eingehen. Aber lassen Sie es mich doch deutlich aussprechen. Nicht nur war vom Feigenbaum die Rede, sondern auch von allen anderen Bäumen. Das kann man nachlesen im Lukas-Evangelium im 21. Kapitel. Und wenn mit dem Feigenbaum schon nach alttestamentlichem Muster oder Symbol das Volk Israel gemeint war, dann sind mit all den anderen Bäumen eben all die anderen Völker gemeint. Ich möchte es Ihnen bitte vorlesen dürfen. Lukas 21, von 29. Er sagte zu ihnen dann noch ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Sobald sie ausschlagen, nicht nur ein Baum, sobald sie ausschlagen, erkennt ihr, wenn ihr es seht von selbst, dass nunmehr der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles eintreten seht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Wer das Gleichnis aus dem Alten Testament wissen möchte, ist Hosea Kapitel 9, Vers 10. Da wird Israel als Symbol mit dem Feigenbaum schon verglichen. in der biblischen Prophetie. Ob Sie das so wissen oder nicht, aber seit den Tagen Nebukadnezars ist das Volk Israel zerstreut worden in alle Himmelsrichtungen. Und seit Titus Jerusalem belagert hatte im Jahre 70 nach Christo, war das Ende gekommen und die letzte und endgültige Zerstreuung in alle Welt hat ihren Lauf genommen. Gott hat aber in der biblischen Prophetie gesagt, am Ende der Tage werde ich euch aus allen Völkern in euer Land zurückbringen. Ich habe darüber geschrieben, darüber gibt's in der Tat sehr, sehr viele Bibelstellen. Wenn nun hier von dem Feigenbaum als dem Volk Israel gesprochen wird und von den anderen Bäumen, die ausschlagen werden, ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschah. Ganz Asien, ganz Afrika hat sich von dem Joch, unter dem die einzelnen Länder waren, befreit. Alles ist selbstständig geworden, hat Neutralität oder Souveränität empfangen. Wenn ich daran denke, dass zur Zeit des Zweiten Weltkrieges genau 49 Nationen unter der englischen Krone waren und seither sind alle selbstständig geworden. Alle haben ausgeschlagen, alle haben das Joch von sich geworfen, sind selbstständig geworden, wie Israel selbstständig geworden ist. Seit 14. Mai 1948 haben wir den Staat Israel. Uns ist einige Male berichtet worden, wie gesungen und gejubelt wurde auf den Straßen Jerusalems. Was erleben wir in allerjüngster Zeit? Und ich möchte, dass dieses Beachtung findet und dass wir darüber nachdenken. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich viele, viele das Joch oder haben das Joch von sich geworfen und selbstständig gemacht. Jetzt am Ende dieser Generation, dieser Epoche, sind es die Letzten, die das Joch abwerfen und die einfach jetzt noch erleben müssen, aufgrund der biblischen Prophetie, dass sie nicht unter anderer Herrschaft sind, sondern ihre Souveränität bekommen. Der Feigenbaum und all die anderen Bäume würden ausschlagen. Israel und all die Nationen würden das Joch zerbrechen und ihre Selbstständigkeit bekommen. Wenn ich da an die biblische Prophetie denke, nur zwei Stellen dazu. Die eine aus dem Propheten Daniel, Kapitel 2, Vers 21. Er ist's, der die Zeiten und Verhältnisse wechseln lässt, der Könige einsetzt und Könige absetzt, der den Weisen Weisheit verleiht und den Verständigen Verstand. Gott fügt die Dinge so, er setzt Könige ab, er setzt Könige ein. Haben wir es nicht in 5 Ländern Osteuropas in den letzten Monaten erlebt, wie er absetzt und wie er einsetzt? Alles, was nicht in den prophetischen Ablauf passt, muss gehen und was da hineingehört, muss kommen. Ich habe nicht viel mit Politik zu tun, so gut wie gar nichts. Aber als Herr Honecker bei dem letzten Gorbatschow-Besuch im letzten Jahr in Berlin sagte, die Mauer wird noch 100 Jahre stehen, kam ein Satz über meine Lippen, den ich nicht vergessen werde. Und als dann Herr Gorbatschow, Herrn Honecker noch ins Gästebuch den Satz eintrug, wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte, habe ich den zweiten Satz hinzugefügt und gesagt, dich wird sie bestrafen. Es ist nun einmal so, dass die Zeit drängt. Wir haben nichts gegen einen Menschen. Es gab Ideologien und ich mache daraus keinen Hehl. Ich habe auch noch die HJ-Uniform anziehen müssen. in den letzten Kriegsmonaten. Ich weiß, welch ein Zwang und Druck ausgeübt wurde. Ich möchte keinen Menschen beschuldigen. Das liegt mir gar nicht, weil ich begriffen habe, was totalitäre Systeme so alles mit sich bringen können. Also bitte nichts für ungut. Wir wünschen allen von ganzem Herzen Gottes Segen. Aber wir sind dankbar, dass das Blatt der Geschichte sich gewendet hat. Wir sind dankbar für die gegenwärtige Entwicklung. Dennoch muss hinzugefügt werden, dass es sich jetzt um die Erfüllung biblischer Prophetie handelt. Der Prophet Daniel hat ja 4 Weltreiche aufeinanderfolgend gesehen. Und das letzte Weltreich war eben das römische Weltreich. Und wer sich in der Geschichte sehr gut auskennt, ich hatte es mir sogar notiert, wer sich darin gut auskennt, weiß, dass es oft als römisches, das heilige römische Reich deutscher Nation genannt wurde. Die Teilung, die mitten durch unser Land, mitten durch Europa gegangen ist, musste beseitigt werden, dass eine gesamteuropäische Macht entstehen kann, auf der später die religiöse Macht reiten wird. Auch da können wir nicht deutlich werden und in Einzelheiten eingehen. Aber aufgrund der biblischen Prophetie haben wir die Dinge gesagt. Nicht, weil wir eine spezielle Offenbarung bekommen hätten, sondern weil wir die Offenbarung, die uns bereits im Wort Gottes gegeben worden ist, erkannt haben in ihrer Erfüllung. 1957, ich kann mich an Herrn de Gaulle sehr gut erinnern, ein Mann, der ja von sich sehr eingenommen war, sehr an sich selber glaubte und an seine Grand Nation. Er sagte damals in Rom, dass es darum gehe, ein vereinigtes Europa vom Atlantik bis zum Ural zu schaffen. 1957 bei dem Unterschreiben der römischen Verträge. Warum römische Verträge? Warum nicht Verträge Washingtons? Warum nicht Verträge Moskaus? Warum römische Verträge? Das römische Reich, wie es war, ganz Europa einbegriffen, muss jetzt vereinigt werden. Und sogar die gleichen Formulierungen, wie sie jetzt Herr Gorbatschow in den Raum gestellt hat und viele Politiker sie übernommen haben, man spricht von dem gesamteuropäischen Haus, in dem alle Platz haben. Einer unserer Politiker in Bonn hat sogar Johannes 14 zitiert diesbezüglich und gesagt, in unseres Vaters Hause sind viele Wohnungen. Könnt ihr euch das vorstellen? Hat Johannes 14. Das hat mit der politischen Entwicklung wahrlich nichts zu tun. Hat aber diese Schriftstelle über die Lippen gebracht und angewendet, eben mit Bezug auf den Begriff gesamteuropäisches Haus. Warum? 1957 Verträge unterschrieben. Und wir wissen, dass bis 1992 alles unter Dach und Fach sein soll. Eine europäische Zentralbank, europäisch, europäisch, europäisch. Warum das alles? Weil es in der biblischen Prophetie so vorausgesagt wurde. Und was haben wir vorhin gelesen? Wenn man sagen wird, jetzt ist Friede und Sicherheit, habt ihr es nicht in den Schlagzeilen gelesen? Friedenskonferenzen, Abrüstungsgespräche, Sicherheit hier in Zentraleuropa. Weg mit den SS-20er, weg mit dem Marsch, weg, weg mit allem. Vernichtet die Waffen. Man könnte fast sagen, die Schwerter werden zu Pflugscharen umgeschmiedet. Die politische und religiöse Entwicklung nehmen ihren rasanten Lauf. Wir haben die Aufgabe, der Sache sehr schnell zu folgen und sie in ihrer Entwicklung zu beobachten und unsere Lektionen daraus zu ziehen. Sehr bald, in aller Kürze, wird dieser Teil der biblischen Prophetie erfüllt werden. Und es wird die Macht Nummer 1 auf Erden werden, eben dieses vereinigte Europa, um das es geht. Und der Friede, um den jetzt gerungen wird, die Abrüstung, die Sicherheit, ist ebenso ein Bestandteil, der jetzt zur biblischen Prophetie und ihrer Erfüllung gehört. Ich habe vorhin das Wort aus dem Propheten Daniel gelesen, möchte noch ganz kurz die Stelle aus Lukas 1 lesen, und zwar Vers 52. Hier steht: Er stürzt Machthaber von den Thronen und erhöht Niedrige. Gott hat alle Dinge in seiner Hand. Es muss alles gehen, wie er es will, wie er es geplant hat. Sicher wird mancher schon gefragt haben, warum musste dieses und jenes sein? Stellt diese Frage nicht. Sie ist nicht leicht zu beantworten. Es gibt Dinge, die für uns unerklärlich bleiben. Massenmorde speziell, was am Volke Israel, an den Juden geschah im Dritten Reich. Man könnte sich da wirklich fragen, wie ein Ungläubiger, ein Atheist gesagt hat, wo war Gott, als das alles geschah? Es gibt Dinge, die für uns als Menschen nicht verständlich sind. Vielleicht wird Gott uns die Erklärung im Jenseits geben. Wollen wir uns auf die Dinge konzentrieren, die Gott für uns bestimmt hat, um die es jetzt ganz, ganz dringend geht. Ich möchte kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Es war eine Vielfalt von Gedanken und Bibelstellen. Es geht um die Gemeinde des lebendigen Gottes, um die bluterkaufte Schar, die an der ersten Auferstehung, an der Herrlichkeit teilhaben wird. Es geht um ihre Herausrufung, um ihre Zubereitung, um ihre Vollendung auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Es geht darum, dass in der Gemeinde des lebendigen Gottes die am Anfang gegebenen Belehrungen und die Praxis des Urchristentums neu Gültigkeit findet. Dass einfach die Dinge so geordnet werden mit Gottes Hilfe, wie sie am Anfang waren. Das ist das Hauptziel. Und dann geht's um Israel als das ganz natürliche Bundesvolk Gottes, das ja aus über 100 Ländern zurückgekehrt ist, und es kommen ja immer mehr speziell aus der Sowjetunion zurück, denn auch dort wird Gott der Herr zunächst nach der Entrückung durch den Dienst der zwei Propheten 144.000 herausrufen, bis dann ganz Israel gerettet wird. Und dann geht es darum, politisch zu erkennen, was jetzt geschieht. Die Gesamtkonstellation, und ihr wisst genau, hier bei euch kommt es am besten zum Vorschein, dass Männer, religiöse Männer, ihren Talar abgelegt haben und ganz in die Politik übergegangen sind. Es wird in der letzten Zeit in der Tat dahin kommen, dass die Männer der Religion Politik betreiben, die Männer der Politik Religion betreiben, dass es ein gemeinsames Ganze geben wird, denn das eine muss ja an das andere gefügt werden, und so wird man Hand in Hand arbeiten. Was dann kommt, kann ich euch auch aus der Heiligen Schrift sagen, dann kommt der Boykott und dann kommt die Verfolgung über all diejenigen, die sich dieser Gesamtsache nicht anschließen und nicht zu ihnen gehören werden. Aber auch auf diese Dinge können wir heute im Rahmen dieser Andacht nicht näher eingehen. Glauben Sie mir, wir leben kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, mitten in der Erfüllung biblischer Prophetie. Wir sehen die letzte Generation, wenn man so bezeugen darf. Ich weiß nicht genau, ob es McGovern war, einer der Männer aus dem Senat in Washington, der ganz freimütig sagte: Wir sind die erste Generation, die begreifen muss, dass wir die letzte sind. Also, Gott hat mit den Dingen, um die es geht, deren Verwirklichung bevorsteht, einen Anfang gehabt, und es wird ein Ende nehmen. Die Frage ist nur, auf welcher Seite stehen wir? Wo wird unser Ende sein? Wie wird unser Ende sein? Das Ende kommt ja insgesamt. Für die Gläubigen die Einmündung in die erste Auferstehung und Verwandlung und Hinaufnahme in die Herrlichkeit. Das ist, worin unser Weg mit Gott mündet, um dann bei dem Herrn zu sein alle Zeit. Es wird aber für die anderen, die an Gott und Gottes Wort vorbeigegangen sind, ein schlimmes Erwachen geben. Die größte Enttäuschung wird da sein. Und es wird in der Tat, wie unser Herr sagte, heulen und zähneknirschend sein. Es werden Vorwürfe schlimmster Art sein, die man sich selber und anderen machen wird, nämlich so, wie es in den Tagen Noahs war. Der Mann Gottes predigte ja ein und ja aus, lang genug, und die Menschen glaubten nicht, und sie merkten es nicht, bis zu dem Tage, als die Sündflut hereinbrach. Auch jetzt gibt es Menschen, die es nicht merken, dass eine Zuflucht da ist und dass das Verderben bald über den Erdkreis hereinbrechen wird. Deshalb sendet Gott uns diese Mahnung, die eindringliche Warnung, zu ihm zu kommen, um das Leben, das ewige Leben zu empfangen und dann auch die ewige Seligkeit, um so mit Gott in der Herrlichkeit in alle Ewigkeit sein zu können. Ganz zum Schluss könnte gefragt werden, wer gehört zur Gemeinde des lebendigen Gottes? Wer ist ein Eigentum Jesu Christi? Wer hat Vergebung seiner Schuld und Sünde empfangen? Wer hat die Glaubensgewissheit im Herzen, ein Eigentum des Herrn zu sein? Und die Gewissheit, dass er angefangen hat und auch vollenden wird auf den glorreichen Tag seiner wunderbaren und herrlichen Wiederkunft. Ich wünsche es mir und ich wünsche es uns allen, dass keiner an der Gnade Gottes vorübergehe, dass keiner verloren gehe, sondern alle zum Herrn finden, sich zu ihm bekehren, gerettet und selig werden. Jesus kommt bald. Sind wir bereit, ihm zu begegnen? Sind wir ein Teil der Gemeinde des lebendigen Gottes? Sind wir Braut dem Bräutigam? Sind wir Leib dem Haupt? Es könnten viele Fragen in diese Richtung gestellt werden. Gott sandte uns Propheten und Apostel. Er sandte sein Wort, um uns gesund zu machen, um uns göttliche Informationen zu geben. Wohl dem Menschen, der in dieser Zeit auf das hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Wohl dem Menschen, dessen Ohren nicht jucken, irgendetwas Sensationelles zu hören, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Denn so steht's im Propheten Amos geschrieben, es wird die Zeit kommen, dass Gott einen Hunger sendet, einen Hunger, das Wort zu hören. Und dieser Hunger wird in Kürze, in großem Maß ausbrechen. Und viele Menschen werden zum Herrn kommen und mit dem Wort des Lebens gespeist werden. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes gekommen ist. Möge sein Wort auch unsere geistliche Speise aus Gnaden geworden sein. Unserem Gott sei alle Ehre und aller Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen.